Man muss sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als die Fitnessstudios schließen mussten, ist bei uns die Nachfrage immens gestiegen. Das war wirklich von heute auf morgen. Das war die Nachfrage mal vier, wenn es reicht. Also da zuerst, klar, man kriegt ganz große Augen, hat Dollar in den Augen und denkt sich, wow, super, jetzt machen wir uns das Geschäft unseres Lebens. Dann merkt man aber, oh, da ist natürlich auch eine Gefahr dahinter. Die Nachfrage muss bedient werden. Darauf sind wir ja eigentlich gar nicht vorbereitet.
Amazon Klugsteuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Heute zu Gast David Gellert von der Hammer Sport AG. Die Hammer Sport AG ist mit über 300 verschiedenen Fitnessgeräten, 6 Eigenmarken, europaweit führend im Bereich Heimfitness. Ich spreche mit David über Online-Marktplatzstrategien für Sportmarken. Unter anderem sprechen wir nämlich neben Amazon auch über weitere Marktplätze, wie zum Beispiel Decathlon. Das hybride Verkaufsmodell, Hammer ist nämlich parallel Seller und Vendor, und den Umgang mit Handelspartnern auf Amazon. Besonders interessant fand ich, dass es bei Hammer jede Woche ein Amazon-Meeting gibt, an dem sogar der Vorstand teilnimmt. Ich fand Davids Insights super spannend und bin mir sicher, dass die Infos vielen Marken generell, aber besonders im Sportbereich, helfen werden. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit David. Heute zu Gast David Gellert von der Hammer Sport AG. Moin David, schön, dass du da bist.
Hi Florian, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ja, freue mich auch hier zu sein.
Perfekt. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, waren auch schon auf dem einen oder anderen Event, und Leute, die sich im Amazon-Kosmos extrem intensiv informieren, kennen dich vielleicht auch schon. Trotzdem erzähl doch mal für alle, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Kurz ja, zu mir. Ich lebe in der Nähe von Ulm mit meiner Familie, habe ein Kind und arbeite bei der Hammer Sport AG als Online-Marketing-Manager. Ursprünglich komme ich so aus dem klassischen BWL, habe also BWL studiert, bin mehr oder weniger zufällig in den Bereich Online-Marketing gekommen, und das war sozusagen mein erster Job, da hat es geheißen: So, Herr Gellert, bitte hier haben wir ein tolles Google AdWords-Konto. Optimieren Sie das mal, bauen Sie es neu auf, strukturieren Sie es neu. Also wirklich Learning by Doing in den Bereich Online-Marketing reingekommen. Damals konnte man das ja noch nicht studieren, so wie es heute möglich ist. Und ja, Erfahrung gesammelt im Bereich SEO und dann als Online-Marketing-Manager zu Hammer Sport gekommen. Und hier bin ich mittlerweile Hauptverantwortlicher im Bereich Online-Marktplätze im deutschsprachigen Raum.
Okay, und bist du denn bei der Hammer Sport AG damals schon gestartet oder hattest du noch eine Station vorher?
Da gab es hier vorher eine Station, genau, also damals in Nürnberg bei der Deutschen Anwaltshotline. Da war sozusagen mein Start im Bereich Google AdWords und SEO. Genau.
Okay, und dann bist du irgendwann zur Hammer Sport AG gekommen. Wann war das? Wie lange ist das her?
Mittlerweile, ja, schon knappe 5 Jahre. 2016 war das. Genau, da sind wir hier familiär auch umgezogen, hier nach Baden-Württemberg. Und genau, da bin ich dann zur Hammer Sport AG gekommen.
Magst du mal erzählen, was die Hammer Sport AG macht?
Sehr gerne. Die Hammer Sport AG ist, sage ich mal, erstmal ein traditionelles, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen. Ist Hersteller von Heimfitnessgeräten. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen ausholen. Begonnen hat das Ganze ja schon 1900. Also die Hammer Sport AG ist wirklich schon über 120 Jahre alt. Damals gestartet mit Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Marke Erbacher auch ein Begriff. Erbacher Ski war damals sehr bekannt. Heidi Biebel hat damals mit Erbacher Ski olympisches Gold gewonnen. Und mittlerweile ist Hammer Sport ja, stellt Hammersport Fitnessgeräte her für den Heimgebrauch. Da ist wirklich von der Hantel über das Laufband bis zur großen Kraftstation eigentlich alles dabei. Hammer hat auch sehr viele Marken mittlerweile unter sich. Also es gibt die Marke Hammer, aber auch dann im Premium-Bereich Finlo, dann auch Finlo Maximum. Da geht es dann wirklich schon in den semi-professionellen Bereich rein. Und Soul bei Hammer, da sind es schon Fitnessgeräte, die sich mit Studiogeräten messen lassen können. Dann gibt es auch noch andere Marken, wie beispielsweise Hammer Boxing. Also hier geht es dann um Box- und Kampfsportartikel. Dann, was ganz neu auch dazugekommen ist, Hammer Basketball. Und eine weitere Marke, FinSpa. Das heißt, hier geht es um Wellness- und Entspannungsprodukte. Also hier sieht man, Hammer hat wirklich ein sehr breites Sortiment. Und dieses Sortiment wird nicht nur online vertrieben, ganz klar. Wir haben auch viele Stores deutschlandweit. Also insgesamt sind es 15 Stores, 2 davon sogar in der Schweiz. Wenn man dann zusammen alle Mitarbeiter betrachtet, kommt man so auf 250 Mitarbeiter.
Wahnsinn. Also ich kenne euch nun und ich finde es doch auch immer wieder beeindruckend zu hören, was dann da doch alles hintersteckt. Gerade wenn man sich nur mit bestimmten Bereichen beschäftigt, wie jetzt Heimfitness, und auf einmal geht es dann da auch um Wellness und kann man bei euch auf der Website ja auch gut nachlesen, dass ihr wirklich, wie du schon gesagt hast, immer mal Skier gemacht habt. Wahnsinn. Du sagtest gerade schon, in der Schweiz sind auch 2 Stores. Wie seid ihr denn generell international aufgestellt? Also in wie vielen Ländern gibt es Hammer? Wo gibt es Hammer überhaupt?
Also Hammer vertreibt eigentlich weltweit. Also da denke ich, gibt es kaum ein Land, wo wir nicht irgendwo auch tätig sind, wo wir nicht Handelspartner haben. Also von dem her ist da Hammer weltweit aufgestellt, was zumindest den Vertrieb betrifft. Hier haben wir natürlich, oder ich auch erstmal den Fokus auf Deutschland. Das ist, sag ich mal, der Bereich, was dann das Online-Marketing, die Marktplätze betrifft. Und was die Stores betreffen, da ist dann wirklich so erstmal im deutschsprachigen Bereich, wo wir Stores aufbauen, also momentan in Deutschland und in der Schweiz.
Dann lass uns doch direkt mal ein bisschen in deinen Kernbereich, nämlich die Online-Strategie, eintauchen. Du sagtest schon, Fokus sind Marktplätze. Ist auch dem geschuldet, dass in letzter Zeit sehr viel irgendwie entsteht. Was sind denn so Marktplätze, die ihr euch anschaut?
Das Wichtigste ist natürlich erstmal auch unser eigener Webshop, den wir haben. Also da ist natürlich der Hauptfokus drauf. Da wollen wir den Kunden erstmal abholen. Können wir ihn auch am besten, sage ich mal, informieren über unsere Produkte, auch was Kundenservice betrifft. Aber wir haben halt auch gemerkt, Marktplätze haben ein unheimliches Potenzial, welches wir dann nutzen wollen und ja, was man auch nutzen sollte. Allen voran ist selbstverständlich Amazon, da kommt man nicht drum rum, aber auch weitere Marktplätze, sei es eBay, sei es Otto, sei es Real oder auch Check24, da merkt man schon, da gibt es viele Marktplätze, wo Potenzial steckt, vor allem auch was den Fitnessbereich betrifft, wo viele Marktplätze aufbauen, und da wollen wir natürlich auch die Potenziale ausschöpfen. Beispielsweise auch ein Mediamarkt Saturn ist auch gerade dabei, verstärkt seinen Marktplatz aufzubauen. Also auch hier haben wir Kontakt bereits. Was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist ein Marktplatz wie Decathlon. Decathlon ist gerade dabei, also in den nächsten Monaten für Deutschland den Marktplatz bereitzustellen. Und da sehe ich ja natürlich genau unsere Kunden. Decathlon, hier sind sportbegeisterte Menschen, die wollen wir natürlich da direkt abholen. Das heißt, hier passt unser Zielkunde. Und ja, das sind so Marktplätze, die sehr spannend für uns sind, wo wir natürlich auch präsent sein wollen.
Gerade diese Sportmarktplätze finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Beobachtest du, dass Decathlon da wirklich Richtung Self-Service, wie das ja auch bei Amazon im Seller-Modell möglich ist, geht? Also, dass quasi man über eine Verkäuferzentrale dort alles selber steuern kann? Oder nimmst du Decathlon eher quasi als Vendor wahr, die dann irgendwie Produkte von einem dann einkaufen? Wie kann man das bisher so verstehen?
Also ich denke, also bei Decathlon ist das auch gerade ein gewisser Entwicklungsprozess. Man weiß nicht genau, wo es hingehen wird. Klar, starten werden sie erstmal mit einem Seller-Programm. Das heißt, wir als Hammer können dann unsere Produkte platzieren, können über Decathlon verkaufen. Aber es ist gut möglich, wenn Decathlon auch merkt, das funktioniert sehr gut. Wenn dann auch mehrere Partner an Land ziehen, kann natürlich auch sein, dass da auch ein Vendor entstehen kann. Ich denke, das kann man jetzt so noch gar nicht sagen.
Hast du da schon sowas wie ein Werbesystem? Also Amazon hat dieses Self-Service-Werbesystem. Irgendwie bei Otto habe ich jetzt auch in einem Podcast schon häufiger gehört, dass da Werbung möglich ist. Hast du von Decathlon irgendwas gehört, ob die auch schon an so internen Werbesystemen arbeiten, ob da sowas geplant ist?
Gehört habe ich bisher nicht. Wie gesagt, bei Decathlon ist es wirklich, ich sag mal, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Die testen gerade, ich glaube, vor ein paar Monaten erst sind sie in Belgien gestartet, machen jetzt den nächsten Marktplatz eben in Deutschland. Das heißt, da ist erstmal, glaube ich, der Fokus, wirklich Stück für Stück sowas erstmal aufzubauen, Erfahrung zu sammeln. Aber prinzipiell, klar, spricht ja da nichts dagegen. Also da muss man im Gespräch bleiben, muss gucken, was bietet Decathlon an, welche Richtung geht Decathlon, damit man da auch dann richtig mitgehen kann.
Schauen wir mal, bleibt spannend, was im Bereich Marktplatz dann auch irgendwie entsteht. Ne? Gerade im Sportbereich wäre es ja schön, wenn auch da ein paar mehr irgendwie Marktplätze mit an den Start gehen. Du sagtest schon, Amazon ist so an sich der wichtigste Online-Marktplatz für euch. Erzähl doch mal so ein bisschen was über den Amazon-Verkäufer Hammer. So, wann ihr gestartet seid, Seller-Vendor und so weiter.
Amazon, ja, wirklich sehr wichtig, definitiv. Also es ist halt einfach auch so, dass Amazon eine wahnsinnige Marktmacht hat. Das heißt, da muss man einfach mitgehen. Amazon ist wahnsinnig professionell aufgestellt. Das heißt, heute fängt man ja die Produktsuche nicht mehr bei Google an, sondern geht zu Amazon. Das heißt, ja, da ist auch Amazon für uns deswegen ein sehr wichtiger Marktplatz. Und als ich zu Hammersport gekommen bin, hat man bereits auf Amazon verkauft, also den Vendor gab es, ein bisschen Seller auch. 2016, bin ich dann zu dem Thema gestoßen über die Werbung. Das heißt, Amazon hat ja damals erst angefangen, die Möglichkeit zu geben, Werbung für den Vendor zu schalten. Ich wurde mit der Aufgabe dann vertraut, weil ich Erfahrung in Kampagnen aufbauen im Bereich Google AdWords hatte. Und da war eigentlich so der Start, wo man gesagt hat, okay, jetzt versucht man das mal, was kann man da machen? Anfang war es ja wirklich rudimentär, es war ja eigentlich schon fast lächerlich gegenüber Google, wenn man es vergleicht, da konnte die Kampagnen kaum strukturieren, nicht auswerten, es war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, aber es ist mit der Zeit gewachsen, Amazon hat sich da schnell gemausert, hat erst den Vendor mit Werbung angegriffen, dann mittlerweile kann man ja auch Seller-Werbung machen. Wir sind da mitgegangen, haben uns ein bisschen versucht, die eine oder andere Kampagne aufgebaut, es sind immer mehr geworden. Und ja, so sind wir da auch mehr oder weniger dann reingerutscht, haben dann immer intensiver das ganze Thema, sind das immer intensiver angegangen. Was vorher hauptsächlich, sage ich mal, der Vendor war, kam dann immer mehr der Seller auch dazu, immer mehr Produkte für den Seller. Das heißt, mittlerweile haben wir wirklich eine hybride Struktur, sehr hybrid aufgestellt, verkaufen auf beiden Kanälen. Vendor, ich sag mal, hat natürlich ein ganz anderes Potenzial als der Seller, weil Amazon natürlich die Vertriebswege hat, da kann man wirklich Masse verkaufen. Aber man ist natürlich vom Vendor auch sehr abhängig. Der Vendor oder Amazon gestaltet dann selbst die Preise, verärgert dann unsere Händler. Und von dieser Abhängigkeit wollten wir halt auch ein Stück weg. Das heißt, deswegen auch mehr hin zum Seller. Auch wenn man selbst versenden muss, die eigene Vertriebsstruktur dann aufbauen muss. Also man hat hier schon auch einen immensen Aufwand. Doch für uns ist es definitiv lohnend, mal die Preise selbst gestalten zu können, alles selbst in der Hand haben zu können. Und somit haben wir jetzt eigentlich so eine hybride Struktur, mit der wir ganz gut fahren und ja, wollen wirklich weder von der einen noch von der anderen Seite abhängig sein.
Stelle ich mir bei euch übrigens gar nicht so einfach vor, wenn man so eine Kraftstation bestellt, die ist ja, was wiegt so eine Kraftstation?
Gute Frage, da hast mich jetzt erwischt. Keine Ahnung, es ist natürlich, bei uns ist ja auch, sage ich mal, bei vielen Produkten geht es natürlich dann auch in den Bereich, dass man eine Spedition schicken kann. Es geht ja ziemlich schnell. Das heißt, Kraftstation, klar, sind wir schon bei einigen 100 Kilo dann dabei, je nachdem, was dann für Gewichte auch mit dabei sind. Also ja, ist definitiv schwer, so ist es, ja.
Und war da zu dem Zeitpunkt, als ihr euch entschieden habt, das auch als Seller zu machen, hattet ihr denn da schon wegen eurem Online-Shop die Strukturen, dass ihr auch an Endkunden versendet habt, oder musstet ihr das alles erst aufbauen?
Nee, versenden definitiv konnten wir schon. Wir hatten ja die Erfahrung auch von unserem eigenen Online-Shop. Das heißt, man hat das teilweise auch schon gemacht. Aber es ist natürlich doch noch ein Unterschied, wenn ich jetzt für Amazon im Seller-Bereich versende. Da gibt es natürlich schon noch andere Voraussetzungen. Da muss natürlich die Versendung punktgenau raus. Da darf ich nicht in Verzug geraten. Weiter geht es dann mit Kundenservice. Da brauche ich natürlich auch einen guten Kundenservice. Da kann ich nicht ein paar Tage warten, bis da eine Antwort kommt. Das heißt, das sind schon so ein Prozess, der da stattgefunden hat, wo man gemerkt hat, okay, hier müssen wir noch mehr investieren. Hier muss man wirklich eine Struktur aufbauen. Aber ich sag mal, der Versand, ja, der war uns eigentlich schon tägliches Brot. Also da konnten wir eigentlich dann gut integrieren.
Perfekt, jetzt hast du es gerade schon angeschnitten, ne, dass man irgendwie zusätzliche Strukturen aufbauen sollte. Wie viele Leute beschäftigen sich jetzt bei euch denn aktuell mit dem Thema Amazon? Gibt es da regelmäßige Meetings? So wie seid ihr da so intern aufgestellt?
Mittlerweile, weil wirklich der Seller ja immer stärker geworden ist und der Seller wirklich auch sehr aufwendig ist, also der interne Aufwand gestiegen ist, haben wir wirklich schon ein Amazon-Team. Also wir haben jetzt 4 feste Leute, die sich wirklich regelmäßig treffen. Also wir haben wirklich einmal in der Woche ein Amazon-Meeting, wo man jegliche Amazon-Themen bespricht. Das heißt, in dem Team, da ist der Vertriebsvorstand mit dabei, da ist der Ansprechpartner für den Vendor auch mit dabei. Da gibt es jemanden, der sich um Inhalte, um Hochladen von Bildern etc. kümmert. Also da ist wirklich ein festes Team vorhanden. Plus zusätzlich muss man ja auch dazu sagen, ist die Grafikabteilung auch ständig mit Amazon-Themen beschäftigt. Der Kundenservice, wie schon angesprochen, Lager- und Auftragsbearbeitung. Also es ist ja in viele Bereiche involviert, abseits dann noch von dem festen Team.
Magst du kurz erzählen, welche Rolle der Vertriebsvorstand dann in dem Meeting einnimmt? Wenn der jede Woche da in eurem Amazon-Meeting dabei ist, dann zeigt das ja schon mal irgendwie grundsätzlich irgendwie die Relevanz und den Stellenwert. Aber was ist seine Aufgabe dann in dem Meeting?
Gut, wir haben ja einmal das Problem, dass wir auf Amazon verkaufen, aber auch zusätzlich viele Händler beispielsweise haben. Das heißt, wir haben immer wieder mal so einen Konflikt, dass Händler sagen, Mensch, ihr verkauft hier das Produkt auf Amazon zu dem Preis, das kann doch nicht sein. Das heißt, wir müssen hier schon gut abstimmen, was verkaufen wir, was geben wir wem, welchem Händler, welchem Partner, was verkaufen wir auf Amazon, wie gestalten wir die Preise. Das heißt, hier ist es eigentlich optimal, wenn der Vertriebsvorstand mit dabei ist. Er hat einen Überblick, weiß, wer wo was bekommt, weiß, welche Preise wir wie machen können. Das heißt, hier können wir ziemlich schnell agieren, müssen nicht erst wieder schauen, gewisse Sachen beschließen und fünfmal absprechen, sondern können eigentlich punktgenau Entscheidungen treffen. Das heißt, es sind wirklich dadurch kurze Wege und ich denke, somit sind wir bestens aufgestellt, wenn auch der Vertriebsvorstand mit hier im Team mit dabei ist.
Verstehe. Ja, macht absolut Sinn. Dann irgendwie ergänzend zu eurem Team, ne, die sich ja sowieso mit Amazon beschäftigen. Was macht ihr denn dann noch extern? Habt ihr noch externe Partner, Dienstleister, Tools, wie auch immer?
Definitiv. Es ist so, ich sag mal, ab einer gewissen Größe sehe ich so, dass Tools oder auch externe Dienstleister unabdingbar sind. Anfang kann man vielleicht viel noch selber machen, aber das heißt, irgendwelche Umsatzprognosen, klar, da brauche ich ein Tool, was mir da die Daten ausspuckt. Dann der Advertising-Bereich, Werbung, da brauche ich dann auch professionelle Unterstützung, wenn ich hier ein gewisses Level erreicht habe. Und was auch beispielsweise ein ganz brandaktuelles Thema ist, ist die Bilderwelt bei Amazon. Hier wollen wir uns mittlerweile jetzt auch noch besser aufstellen. Das heißt, hier werden wir auch mit einer Agentur zusammenarbeiten. Hier gibt es gerade ein Pilotprojekt mit einer Agentur, um zukünftig noch besser aufgestellt zu sein.
Dann lass uns doch mal in den Bereich Amazon Ads eintauchen. Da arbeiten wir auch mit euch zusammen. Irgendwann gab es diesen Punkt, wo du erkannt hast, es muss so eine Entwicklung geben von in-house zu extern. Magst du mir irgendwie sagen, was irgendwie so dein Gedanke dahinter war und wann das war?
Ich hatte ja vorher schon berichtet, wir haben 2016 gestartet, Vendor-Werbung, da kam Seller dazu. Ich habe alles eigenständig eigentlich gemacht, händisch gearbeitet, habe die Keywords gepflegt, jeden Tag Gebote angepasst. Es wird halt immer mehr und mehr und irgendwann war der Aufwand eigentlich einfach nicht mehr stemmbar. Man hat täglich optimiert, hat gemerkt, man kommt vielleicht auch nicht mehr so voran, wie man will. Der Erfolg ist nicht mehr der, den man sich eigentlich wünscht. Konkurrenzdruck steigt enorm. Und dann war halt auch für uns der Weg klar, wir brauchen eigentlich externe Unterstützung. Weil ich sehe es halt auch so, ein externer Dienstleister, die beschäftigen sich täglich mit dieser Materie, die sind Experten, die haben Tools. Sowas kann ich im Unternehmen selbst nicht abbilden. Und von dem her sehe ich das ja wirklich als nur sinnvoll an. Und es hat sich auch herausgestellt, wir hatten dadurch wirklich Erfolg mit den Kampagnen, haben viel optimieren können. Und ja, am Ende vom Tag muss es sich halt dann rentieren. Klar, man hat Kosten, aber wenn ich dadurch dementsprechend meine Umsätze auch steigern kann, dann rentiert sich das auch.
Dann weiß ich ja, dass wir irgendwie zu einem Punkt gekommen sind, auch als wir zusammengearbeitet haben, dass du irgendwann mit einem Anliegen auf uns zugekommen bist, was sehr, sehr sinnvoll ist. Das war irgendwie Richtung Branding und irgendwie Performance. Nochmal so eine Unterscheidung. Magst du dazu ein, zwei Sätze sagen?
Ja, genau. Also das war auch dann ein Thema, wo ich jetzt im Nachhinein sehe, ja, Gott sei Dank arbeite ich mit euch zusammen. Gott sei Dank habe ich eine Agentur, die mich da unterstützen kann, weil es gibt eben Branding-Keywords und Performance-Keywords. Und Branding-Keywords bei uns, sagen wir beispielsweise ein Ergometer. Wenn jemand auf Amazon nach Ergometer sucht, möchte natürlich, dass der Kunde uns sieht, uns wahrnimmt. Aber es sind natürlich generische Keywords, die dementsprechend auch teuer sind. Wenn ich da mein Kurziel betrachte, dann darf ich die oftmals gar nicht schalten. Das heißt, die muss ich dann irgendwie bei der Optimierung ein bisschen mit rausnehmen, sagen, okay, da brauche ich ein extra Budget. Auf der anderen Seite meine Performance-Keywords, die müssen natürlich kurgesteuert optimiert werden. Und sowas ist dann auch schön, wenn ihr beispielsweise da ein System entwickelt oder die Möglichkeit habt, Kampagne intelligent zu steuern, dass ich das ein bisschen rausnehmen kann, hier ein extra Budget pflegen kann, sodass man insgesamt dann eine runde Sache hat, auch Branding macht, was ja langfristig nur sinnvoll ist, was aber auf die schnelle Kur vielleicht nicht übertragbar sein kann.
Da bin ich absolut bei dir. Das ist übrigens etwas, wo ich glaube, dass ganz viele Marken irgendwie falsch machen beziehungsweise nicht sauber trennen und deshalb die Kurwerte gar nicht richtig interpretieren können, weil in den normalen Kampagnen auf einmal Branding-Keywords mit rumfliegen und das verzerrt total das Gesamtergebnis. Ich glaube, das ist schon clever und auch sinnvoll, dass du auf uns zugekommen bist und das entsprechend trennen wolltest. Lass uns doch mal über den Bereich wie so Amazon, Ziele, Herausforderungen, Strategien und so weiter sprechen. Was sind denn so eure Ziele für die nächsten Jahre? Ihr macht das jetzt schon ein paar Jahre und schaut sicherlich jetzt auch nicht nur auf das aktuelle Jahr, sondern auch auf die nächsten Jahre. Was ist für euch wichtig?
Bei uns ganz wichtig, weil also wir sehen ja erstmal insgesamt die Fitnessbranche und die Fitnessbranche wächst. Das heißt, auf Amazon definitiv haben wir auch ein Wachstumsziel. Das heißt, Umsatzwachstum, die Marktposition halten, aber natürlich Wachstum immer oder Umsatzwachstum immer unter der Prämisse Rentabilität. Das heißt, die Kurziele müssen eingehalten werden. Der DB muss stimmen. Hier auch wieder der Bogen zum Vertriebsvorstand. Da habe ich natürlich dann auch das richtige Gefühl vom Vorstand, dass ich weiß, okay, welche Zahlen müssen wir denn da liefern? Wie teuer darf dann wirklich im Endeffekt der Preis dann sein? Muss er sein, besser gesagt. Weiteres Ziel ist auch Stärkung der Marke. Ich denke mal, gerade als Hersteller mit einer starken Marke hat man hier Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz abzuheben. Wiederum ist es aber kein Selbstläufer. Deswegen auch eben Branding Keywords und anderes ist natürlich sehr wichtig. Was immer noch auch Thema bei uns ist, das heißt Ziel oder auch Aufgaben für Amazon, ist auch immer wieder mal Produkte zu testen, neue Produkte, wirklich mal die Marktfähigkeit zu überprüfen, mal ein Produkt auf den Amazon-Markt zu schmeißen und gucken, funktioniert das? Ist der Markt hier geeignet? Ist das Produkt geeignet? Sowas würde ich da jetzt auch mit reinziehen, ja.
Was sind so die Produkte, die ihr als letztes getestet habt? Ja.
Vor kurzem erst war es so ein kleines Fußballtor. Klar, da gibt es schon etliche auch, aber wir suchen ja auch immer wieder so nach sag ich mal, Sommerprodukten. Wir haben ja diese klassische Wintersaison und weil natürlich im Winter, klar, die Leute wollen draußen nicht trainieren, die gehen heim, kaufen sich dann ein Heimfitnessgerät, aber im Sommer kaufen sie weniger. Und da haben wir beispielsweise mal Kindertor, Fußballtor ausprobiert, da mal ein bisschen getestet, ein bisschen gespielt, funktioniert es, funktioniert es nicht. Das sind immer ganz, ganz interessante Projekte, manchmal floppt es, manchmal merkt man, oh, da hat man doch was Gutes erwischt. Und ich glaube, wenn man da offen umgeht, findet man dann auch immer wieder mal eine neue Nische vielleicht.
Okay, ja, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung so zum Thema irgendwie Marktanalysen. Ne? Also was guckt man sich an? Weil Amazon hat ja mittlerweile so eine Durchdringung mit irgendwie knapp 95% deutschen Online-Shopper, die Amazon verwenden. Da macht es ja auf jeden Fall Sinn, sich so den Markt halt irgendwie anzuschauen. Ne? Gibt es irgendwie bestimmte Bereiche, die ihr euch da regelmäßig anguckt und wo ihr Amazon eventuell sogar, ja, ich sag mal, zu Marktforschungszwecken verwendet?
Kann man eigentlich schon sagen. Das ist interessant, ist, wenn man sich beispielsweise Wettbewerbe betrachtet. Auf Amazon tummeln sich ja etliche Wettbewerber von uns. So unsere Hauptwettbewerber, die kennen wir, sagen wir 2 bis 4 Stück. Dann kommen aber immer wieder auch neue Wettbewerber, viel aus dem chinesischen Bereich oder aus China. Aber auch wenn sie nur kleine sind, sollte man halt diese auch nie unterschätzen. Das heißt, hier kann man schon mal sich das genauer anschauen, wer ist gerade am Markt, was verkaufen die, zu welchem Preis verkaufen die denn? Wie ist da die Produktdarstellung? Wie arbeiten die? Wie gehen die vor? Da kann man viel einfach Informationen rausziehen. Es gibt ja mittlerweile Bestseller-Rankings, was ja Amazon anbietet für verschiedene Kategorien. Da sieht man gleich, wer verkauft viel, mit welchen Preisen, mit welcher Darstellung. Und ja, da kann man Amazon schon bestens ausnutzen, um da ein Gefühl zu kriegen und den Markt zu analysieren.
Da findet man bestimmt auch die eine oder andere spannende Sortimentserweiterung, glaube ich, also den einen oder anderen kreativen Input, was irgendwie ein Fußballtor oder ich weiß ja auch, dass ihr irgendwie auch teilweise besondere Fitnessartikel, ne? Ich erinnere mich an ein Trampolin irgendwie mit so einer besonderen Stütze, was ihr zwischendurch mal als Neuheit auf den Markt gebracht habt. Also da seid ihr durchaus sehr innovativ unterwegs und ich glaube, da findet man auf Amazon schon auch die eine oder andere Inspiration, wenn man mal genauer hinschaut.
Definitiv, ja.
Wie ist denn das bei euch? Bietet ihr euer volles Sortiment auf Amazon an? Ich weiß nicht, wie viele Artikel habt ihr insgesamt ungefähr im Sortiment?
Puh, gute Frage. Ich sag's mal, um die 500 bestimmt. Auf Amazon definitiv nein. Also da wollen wir definitiv nicht das volle Sortiment anbieten. Aus dem einfachen Grund, zum einen Produkte, also nicht alle Produkte sehe ich als Amazon-fähig, funktionieren auf Amazon. Wenn ich beispielsweise im hochpreisigen Segment bin, ich habe eine große Kraftstation, 4.000 bis 5.000 Euro, da möchte der Kunde eine gute Beratung, da möchte der Kunde das Produkt ansehen, anlangen, probieren, testen. Da sehe ich jetzt nicht so den Markt auf Amazon. Da ist er auf unserem Webshop oder in unseren Stores dann besser aufgehoben. Dann zum Teil sind es auch politische oder strategische Fragen. Manchmal bekommt ein Händler, ein Kooperationspartner für uns exklusive Produkte, die möchte ich natürlich nicht auf Amazon haben. Da vergraule ich mir dann wieder meine Partner oder verärgere die. Also von dem her überlegen wir uns schon wirklich gut, was wir auf Amazon verkaufen. Aber was dann wiederum auch interessant ist, teilweise haben wir auch Produkte nur für Amazon. Das heißt, da wo wir sagen, nein, dieses Produkt bekommt jetzt kein Händler, die verkaufen wir auch nicht irgendwo anders, sondern nur speziell für Amazon. Hier platzieren wir das Produkt, haben dann eine freie Preisgestaltung, können ein bisschen spielen mit dem Produkt, können Dinge testen. Das ist natürlich dann sehr interessant auch.
Okay, gibt es das andersrum auch für euren Shop, dass ihr halt auch sagt, es gibt auch Produkte, die es irgendwie nur im Shop gibt, die auch keinen Händler gibt, kriegt, die irgendwie nicht auf Amazon verkauft werden. Habt ihr da auch solche Exklusivitätsstrategien oder ist das eher weniger?
Da würde ich sagen, eher weniger. Also was wir auf dem Shop haben, haben wir eigentlich dann klar automatisch auch in den Stores bei den Händlern. Das heißt, es kann mal vorkommen, wenn man mal was versucht oder irgendwo ein besonderes Produkt hat, wo man jetzt irgendwie extra vermarkten will auf unserer Seite. Aber ich sag mal, Amazon hat da schon eine eigene Stellung.
Verstehe. Wenn wir das Ganze mal auf die Marken anwenden, du hast ja am Anfang erzählt, ihr habt diverse verschiedene Marken. Sind da irgendwie einzelne Marken? Also gibt es da Amazon-Strategien für die Marken? Wurde vielleicht sogar mal drüber nachgedacht, eine eigene Marke mal für Amazon zu kreieren? Also wie seid ihr markenseitig da aufgestellt?
Gut, wir haben auf Amazon ja auch einen Markenshop. Das heißt, hier ist dann die Marke Hammer oder alle unsere Produkte eigentlich unter der Marke Hammer gelistet. Klar, Findo ist natürlich hier auch mit dabei. Wenn wir dann in das hochpreisige Segment gehen, wie schon gesagt, sind wir da eher weniger vertreten. Ich sage mal, der Fokus auf Marken, den haben wir jetzt nicht so, wir haben wirklich mal drüber nachgedacht, auch Amazon hat es uns mal angeboten, eine eigene Amazon-Marke zu kreieren. Haben wir aber erstmal verschlagen, das war natürlich auch so ein bisschen so das Angebot von Amazon mit der Hintertür, dass Amazon sich dann die Möglichkeit irgendwann hat, die Marke von uns zu kaufen. Das wollen wir natürlich nicht aus der Hand geben. Also der Gedanke ist immer wieder da, es ist auch immer wieder im Gespräch, dass man da vielleicht doch was Eigenes mal kreiert, aber bisher hat das noch nicht stattgefunden.
Okay, super spannend. Auch wenn Amazon da wirklich mal direkt auf den Händler zugeht und auch immer anklopft und irgendwie dann eine Markenkooperation entwickeln möchte, weil ihr da wirklich absolute Herstellerkompetenz habt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen ja, auf deine Sicht auf dem Kanal, ihr habt die regelmäßigen Meetings, was sind denn irgendwie so KPIs, die du dir anschaust?
Zum einen, klar, Umsatz, hier sehe ich, welche Produkte laufen gerade, was funktioniert nicht. Dann ganz wichtig natürlich immer mit Berücksichtigung der Kur, also verkaufe ich rentabel, passt die Kosten-Umsatz-Relation. Und ja, hier muss man wirklich teilweise auch dann täglich reingucken oder manchmal sogar stündlich. Es gibt ja wirklich Phasen, wenn wir Bestseller haben, haben den gerade nicht zur Verfügung. Der kommt aber plötzlich wieder rein. Es ist plötzlich eine unglaubliche Nachfrage da. Man hat das Gefühl, die Kunden warten schon aufs Produkt. Das heißt, da muss ich aber auch dann wirklich teilweise stündlich reingucken, was passiert da gerade auf dem Markt, wie werden die zu welchem Preis gekauft, wie reagiert die Werbung, dass man da wirklich alles im Griff hat. Auch Bestände ist natürlich auch ein Thema bei uns. Verfügbarkeit muss halt gegeben sein, wie sind die Bestände, wie schnell gehen sie runter, wie ist auch die Synchronisation mit unserem System, dass da nicht es auch zu Überverkäufen kommt. Also das sind schon so die wichtigsten Zahlen, die ich mir wirklich regelmäßig anschaue. Dann natürlich, wenn ich die Werbung betrachte, klar, dann schaut man sich auch Impressionen, Klicks oder auch den Klickpreis an. Finde ich auch immer sehr spannend, wenn ich jetzt mal zurückblicke, 2016 gestartet, da war der Klickpreis der Werbung halt noch die Hälfte, wie er jetzt ist.
Definitiv, also da hat sich unglaublich viel getan und das immer wieder auch spannend, Vergleiche zu ziehen, wie es denn trotzdem noch irgendwie was, also wie groß der Unterschied tatsächlich in manchen Bereichen noch zu Google AdWords ist, ne? Also trotz wie dessen, dass Amazon schon riesig ist und auch wirklich ein gut funktionierendes Werbesystem hat, ist es ja trotzdem so, dass teilweise der Konkurrenzdruck auf Google einfach aktuell noch viel, viel höher ist. Aber da bin ich absolut bei dir. Das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter und weiter angleichen. Und da sollte man das auf jeden Fall ja besonders, besonders steuern. Das Thema Kurwerte, KPIs, beziehungsweise Kur als KPI, Lagerbestandsplanung, so, das wurde wahrscheinlich jetzt in den letzten 12 Monaten während Corona mal so richtig durchgewirbelt bei euch. Gerade ihr, glaube ich, als Heimfitnessbranche hattet eine besondere Stellung. Erzähl mal, was war da bei euch während Corona los?
Corona, ich kann nur sagen, absolut verrückte Zeit. Also, man muss sich so vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als die Fitnessstudios schließen mussten, ist bei uns die Nachfrage immens gestiegen. Das war wirklich von heute auf morgen, das war die Nachfrage mal 4, wenn es reicht. Also da zuerst, klar, man kriegt ganz große Augen, hat Dollar in den Augen und denkt sich, wow, super, jetzt machen wir uns das Geschäft unseres Lebens. Dann merkt man aber, oh, da ist natürlich auch eine Gefahr dahinter. Die Nachfrage muss bedient werden. Darauf sind wir ja eigentlich gar nicht vorbereitet. Das Lager, die Auftragsbearbeitung, wie kommen wir da alles raus? Und dann gerade bei Amazon, klar, da heißt es, da musst du deine Werte einhalten regelmäßig. Also das darf nicht in Verzug kommen. Das heißt, mit dem Versand kommt man dann nicht hinterher. Die Kundenanfragen nehmen zu ohne Ende. Das heißt, es war wirklich im März, April, war selbst ich dann plötzlich Kundenberater, habe auch die Kundenanfragen beantworten müssen. Plötzlich, klar, du hast mit Stornierungen dann auch zu kämpfen. Der Kunde ist dann unzufrieden, Verzug. Also es war wirklich, es ging richtig, richtig heiß her. Dann waren wir auch ziemlich schnell ausverkauft. Dann kam das nächste Problem, Verfügbarkeit. Du hast eine riesen Nachfrage, kannst es aber gar nicht bedienen. Also insgesamt kann man sagen, klar, es ist natürlich ein Luxusproblem. Wir gehen aus dieser Krise, oder bei vielen ist es wirklich eine Krise. Viele Unternehmen haben ja wirklich mit der Existenz zu kämpfen. Wir gehen hier wirklich als glückliche Gewinner raus. Aber man muss eben auch sehen, es ist so eine starke Nachfragenverschiebung, birgt auch Gefahr. Und auch gerade bei Amazon, die Gefahr der Sperrung war immer präsent. Von dem her sind wir froh, dass wir erstmal so gut durchgekommen sind, haben bis heute noch mit Verfügbarkeitsproblemen zu kämpfen, können die Nachfrage immer noch nicht voll bedienen, aber man merkt, es wird langsam ruhiger und insgesamt, ja, gehen wir bestimmt gut aus dieser Zeit raus, aber haben schon auch sehr viel dazugelernt und ja, absolut verrückte Zeit.
Ist wahrscheinlich auch gar nicht planbar, ne? Jetzt, wie werden sich die nächsten Monate entwickeln, ne? Also wie macht man das mit den Beständen? Braucht man zusätzliche Lagerkapazität? Das ist sicherlich auch, also im Hinblick jetzt auf die Planung der nächsten Monate, total schwierig gerade für euch.
Richtig, ja. Also Post-Corona wird, denke ich mal, sehr spannende Zeit werden. Und momentan, klar, ist einmal Hauptsaison, was Fitnessbranche betrifft, also zumindest Heimfitness, und ist auch nicht noch mit Corona eine verstärkte Nachfrage. Aber wenn Corona abflacht, weg ist, wenn es Richtung Sommer geht, dann ist die Nachfrage nicht mehr da. Das heißt, da wird sich der Markt wieder komplett verschieben. Die Situation auf Amazon, die Preise, was passiert da? Ich muss dann wieder ganz anders agieren. Also das wird noch richtig, richtig spannend.
Definitiv. Und hoffen wir, dass euer Fußballtor und eure Sommerprodukte dann durch die Decke gehen. Ich weiß gar nicht, ist diesen Sommer irgendwas? Irgendwie ist Europameisterschaft oder sowas?
Weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, diesbezüglich war es auf jeden Fall nicht geplant. Aber ja, hoffen wir das Beste.
Gut, ich glaube, man merkt, du bist ganz schön erfahren und hast da auch schon verschiedenste Phasen durchgemacht. Gibt es so bestimmte Learnings, was du gerne früher gewusst hättest?
Was ich früher gewusst hätte, definitiv vieles. Wir haben jetzt doch einige Jahre Erfahrung, haben aber auch in der Zeit sehr, sehr viel mitgemacht. Also da gab es beispielsweise schon eine Sperrung vom Konto. Sowas hätte ich gerne vermieden, da hätte ich gerne vorher gewusst, was wir damals dann vielleicht falsch gemacht hatten. Das sind so gewisse Themen, wo bei Amazon sehr, sehr wichtig sind, bestimmte Werte, sei das heißt, es Verzug, sei das heißt, Stornierungen, wo Amazon knallhart ist, wo du nicht irgendwie ein bisschen spielen kannst. Auf der anderen Seite gibt es ja dann wieder Bereiche, wo es Grauzonen gibt. Beispielsweise, was die Bilderwelt betrifft, das Hauptbild, klar, darf bei Amazon nur ein Produkt haben mit weißem Hintergrund. Da kann man aber ruhig mal riskieren, vielleicht doch mal noch eine Schrift reinzubringen oder mal ein Model draufzusetzen. Zur Not oder im schlimmsten Fall nimmt es ein Amazon raus, sperrt das Produkt, ich ändere das Bild und das ist wieder drin. Das heißt, das sind Graubereiche. Aber andere Bereiche sind eben keine Graubereiche und dann wird man das Konto gesperrt. Und das sind so Erfahrungswerte, die man halt leider erst mit der Zeit dann auch bekommt. Das vieles weiß man vorher nicht. Danach ist man dann schlauer. Gut, wir gehen gestärkt aus solchen Phasen raus. Wir sind noch online und können, glaube ich, schon aus einem großen Wissens- und Erfahrungsschatz mittlerweile schöpfen. Und haben natürlich auch dann gute Unterstützungen durch euch, durch Agenturen. Und somit kommt man da gut durch die Zeit. Von dem her, manches muss man einfach erst lernen, auch manchmal durch Fehlern.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Und ich finde auch sehr professionell, wie ihr das angeht. Ich sehe aber wirklich auch viele Unternehmen, über vielen die internen Strukturen. Und ich glaube, da habt ihr jetzt in den letzten Jahren mit eurem hybriden Modell, mit euren regelmäßigen Amazon-Meetings, mit dem Amazon-Team, welche Leute da teilnehmen, glaube ich, schon eine ganz gute, passende Struktur gebaut, wie man den Kanal irgendwie, ja, möglichst klug steuern kann. Jetzt hast du ja eigentlich schon so ein paar Tipps gegeben und meine letzte Frage so ein bisschen nämlich vorweggenommen. Ich frage dich trotzdem nochmal, wenn jetzt irgendwie so mittelständisch neu startet, ne, hast du irgendwie so Tipps, wenn er mit seinem bestehenden Sortiment neu auf Amazon einsteigen möchte?
Man kann schon Tipps geben. Wenn ich mir jetzt mal überlegen würde, okay, man fängt an im Seller-Bereich, dann würde ich schon vorab mich erstmal gut über die ganzen Anforderungen, die Amazon ja stellt, informieren, bevor ich schnell auf den Markt gehe. Also ich mag ja schon das Prinzip Learning by Doing, aber bei Amazon dadurch, dass es doch sehr strenge Richtlinien gibt, ist da doch geraten, sich erstmal gut zu informieren und dann eine gute Struktur zu schaffen, eben auch was den Vertrieb betrifft, was also die Vertriebsstrukturen, den Versand, den Kundenservice. Also das sind so Punkte, wenn ich da schnell auf den Markt gehe und plötzlich habe ich meine Anfragen, kann sie nicht bedienen, dann habe ich ein Problem. Das heißt, gute Vorbereitung, definitiv. Und ja, und dann erstmal mit einem kleinen Sortiment starten, Erfahrungen sammeln und dann kann man schnell wachsen. Also wenn man dann die ersten Erfahrungen gemacht hat, denke ich mal, lässt sich schnell ein größeres Sortiment dann auch aufbauen und ja, durchaus dann aber auch externe Unterstützung holen. Man kann halt nicht alles selbst und es gibt viele Experten, da kann man unheimlich gutes Wissen mitnehmen, indem man eben viele Sachen noch besser machen kann, noch lukrativer. Und ich denke mal, da ist einem schon immer geholfen, wenn man sich da auch von anderen helfen lässt.
Ich glaube, das sind sehr, sehr hilfreiche Tipps, David. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Mir fällt eine Sache jetzt gerade noch dazu ein, das hattest du mir neulich erzählt. Das fand ich ganz witzig, dass die Lagermitarbeiter bei euch ja teilweise sogar die Anweisungen haben, korrigiere mich, wenn ich es falsch im Kopf habe, aber die Anweisungen haben, wirklich auch Amazon-Bestellungen priorisiert zu bearbeiten, damit man ja die Vorgaben von Amazon einhält, um halt irgendwie nicht in Verzug zu kommen und keine Sperrungsgründe zu kreieren. Da gab es doch irgendwie solche Vorgaben, oder?
Richtig, definitiv. Gerade jetzt in der letzten Zeit mit der Corona-Zeit, wo dann wirklich enorme Nachfrage ja kam oder enorme Bestellungen, da hieß eindeutig Amazon first im Lager. Das heißt, Amazon-Aufträge müssen zuerst bearbeitet werden. Wenn wir im eigenen Shop, da können wir den Kunden noch irgendwie anders ansprechen und wenn es dann Verzug gibt, dann wird unser Shop halt nicht gesperrt. Aber bei Amazon, das ist halt knallhart. Das heißt, da gibt es klare Anweisungen, weil ja, Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, machen wir jetzt nicht mehr. Also da muss man dann so agieren. Und das sind auch dann so Strukturen, die müssen da sein, die müssen gegeben sein. Und ich denke mal, das ist auch so eine Gefahr im Seller, wenn du diese Strukturen nicht hast, wenn du diese Kapazitäten nicht hast, dann kann das schnell nach hinten losgehen. Das heißt, immer schön gute Struktur schaffen und dann Gas geben.
Vielen Dank. Ich glaube, da war richtig viel drin. Ich glaube, da kann man sich wirklich viel, viel mitnehmen. David, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und die Insights geteilt hast. Ich bin mir sicher, wir werden vielleicht nochmal die eine oder andere Folge zusammen aufnehmen. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Themen, zu denen du eine sehr spannende Meinung hast.
Sehr gerne und ich bin immer gerne wieder dabei. Also ich bedanke mich recht herzlich.
Möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.